Herzlich willkommen zur feministischen Presserunde. Einmal im Monat treiben wir hier Debatten voran, die uns bewegen und Bewegung brauchen. Wir können auch anders. Mit Mito Sanyal, Ulrike Herrmann, Theresa Bücker, Hadija Haruna-Ölker und Prasanna Omen. Ein Format der Heinrich-Böll-Stiftungen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zu dieser 10. Ausgabe der feministischen Presserunde, die auch dieses Mal voraufgezeichnet wird. Mein Name ist Prasanna Omen. Ich bin Fachmoderatorin und Fachautorin, unter anderem in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesellschaft und Medien. Und ich gebe heute meinen Einstand. Das ist ein bisschen aufregend. Das heißt, für Sie, liebe ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, ab heute erleben Sie mich und meine Kollegin Hadija Haruna-Ölker im monatlichen Wechsel. Hadija hat die feministische Presserunde gemeinsam mit unseren drei wunderbaren Gästinnen und der Redaktion in den vergangenen 9 Folgen in 2022 und schon 2023 gemeinsam erarbeitet, etabliert und geschärft. Und für mich heißt das natürlich, dass ich in sehr große Fußstapfen trete und das liebgewonnene Format im Sinne der ErfinderInnen mitgestalte. Vor allem aber, sage ich ganz ehrlich, bedeutet es eine große Freude, dass ich mitmachen darf. Und nun, um auch all diejenigen abzuholen, die vielleicht das erste Mal zuhören oder zuschauen, stelle ich in Kürze die Beteiligten vor. Zunächst bedanke ich mich bei den Fördergebenden, ohne die es diese Runde gar nicht gäbe. Das sind, jetzt muss ich aufzählen, die Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung aus Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und das Gunda-Werner-Institut. So, geschafft. Dann begrüße ich ganz herzlich unsere drei Gästinnen, die auch in der 10. Folge wieder mitdiskutieren. Das ist einmal die freie Journalistin und Autorin Theresa Bücker. Sie hat in 2022 das Buch Alle Zeit herausgebracht und das ist gerade frisch nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Und dann begrüße ich die WDR-Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal. Sie hat in 2021 den Roman vielfach gefeiert, Identity herausgebracht und im Herbst letzten Jahres Mito Sanyal über Emily Brontë. Man könnte bei allen noch viel mehr Bücher und Essays nennen, aber ich habe die wichtigsten rausgegriffen. Und dann diskutiert auch schönerweise wieder mit Ulrike Herrmann, die als Wirtschaftskorrespondentin bei der Taz tätig ist. Sie hat in 2022 das Buch Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben, herausgebracht. Hallo, ihr drei.
Ja, hallo.
Hallo.
Schön, euch
zu
sehen.
So schön, dass du jetzt dabei bist.
Herzlichen Dank. Das ist ein schönes, warmes Willkommen und ich freue mich auch riesig, also schon seit Wochen. Das könntet ihr meine Familie auffragen. Ich habe ganz viel über diese Runde gesprochen. So, nach dieser Begrüßung steigen wir auch direkt ein. Ich sage mal direkt vorab, die vergangene Ausgabe im März war die erste im Jahr 2023 und deswegen war die Rahmung der Themen bewusst groß gefasst. Und dementsprechend hat Hadija die Runde am Schluss mit dem Hinweis abgebunden, dass ein paar lose Enden geblieben sind. Und wir haben das wiederum als Aufforderung verstanden, dass wir uns ein wenig intensiver mit einigen dieser losen Enden beschäftigen müssen. Und deswegen wollen wir heute unter dem Titel Die Sicherheit der zukünftigen Generationen, Safer Spaces in Gesellschaft und Schule, also das R ist in Klammern, da wollen wir unter anderem über die nachhaltige Bekämpfung von Kinderarmut und die damit verbundene Kindergrundsicherung reden. Vielleicht erinnern sich diejenigen, die letztes Mal eingeschaltet haben, da ging es um das gute Leben. Es geht wohlgemerkt nicht um den üblichen sicherheitspolitischen Aspekt, innere Sicherheit und so, sondern es geht um den Aspekt der Bindung und Beziehung. Auch das haben wir letztes Mal gehört. Das ist eine Grundlage für innere Sicherheit. Da es in diesem Format viel um Brücken bauen, Schneisen schlagen und ums Themen verbinden geht, wollen wir uns dann eine Brücke zu einer weiteren Station der zukünftigen Generation bauen, und zwar in die Schule. Auch hier wollen wir die sogenannte Sicherheitsfrage stellen, aber dieses Mal im Kontext des Bildungsauftrags. Wir wollen einmal skizzieren, was aus unserer Sicht die gesamtgesellschaftliche Wirkung von besser gestalteten Lernräumen sein könnte. Und wir wollen auch angesichts der Gefahren von rechts in zahlreichen Bildungs- und Kulturausschüssen in unserem Land mal ganz weit wegblicken nach Indien, wo die Geschichtsschreibung gerade zwar schleichend, aber par excellence homogenisiert wird. Nun möchte ich aber erstmal gemäß dem Spruch Never Change a Winning Horse mit der ersten Rubrik der Presserunde starten, worüber wir sonst noch hätten sprechen können. Wir hätten darüber sprechen können, dass am 15. April 2023 die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden sind. Also darüber, dass die Ära der Atomenergie nur nach rund 60 Jahren mitten in einer Ära der Energiekrise endet, deren Ende wiederum noch nicht in Sicht ist. Ist das ein Ergebnis der kontinuierlichen zivilgesellschaftlichen Arbeit der Anti-Atomkraftbewegung oder und macht das dann eventuell Mut für die heutigen Klimaschutzbewegungen oder sind wir eher ein wenig resigniert, weil es so lange gedauert hat? Dann hätten wir in einer Zeit, in der der Iran im öffentlichen Interesse wieder in den Hintergrund gerät, darüber sprechen können, dass das Regime den Frauen nun offen droht, sie gnadenlos zu verfolgen, wenn sie in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch auftreten. Das Thema muss wieder auf die Agenda, denn der Tenor der AktivistInnen vor Ort ist, dass gerade die Sichtbarkeit außerhalb des Irans essentiell für ihre Kämpfe ist. Dann hätten wir darüber sprechen können, dass das Sterben im Mittelmeer auf der gefährlichsten Fluchtroute der Welt allein im ersten Quartal diesen Jahres einen traurigen Höchstwert seit 2017 erreicht hat. Laut den United Nations starben bereits 441 Menschen bei der Überfahrt. Der Bund stellt zwar dieses Jahr der zivilen Seenotrettung 2 Millionen Euro zur Verfügung, erstmalig, doch es stellt sich die Frage, ob das der einzige Weg für den Staat ist, um aktiv zu werden, während gesamteuropäisch die Seenotrettung immer massiver eingeschränkt wird. Und dann hätten wir über die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Florida sprechen können. Dort werden Schwangerschaftsunterbrechungen künftig ab der 6. Schwangerschaftswoche verboten, also zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Frauen noch nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind. Mittlerweile betrifft das Verbot ein Drittel der US-amerikanischen Bundesstaaten, auch wenn zurzeit mehrere Klagen und Berufungsverfahren laufen. Wir hätten über den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Präsident Wladimir Putin und die russische Beauftragte für Kinderrechte Maria Vlova-Belova wegen Kriegsverbrechen sprechen können. Zum Hintergrund, die ukrainische Regierung geht von mehr als 16.000 Kindern aus, die seit Beginn des Krieges zwangsweise nach Russland gebracht wurden. Und die Kinderrechtsbeauftragte von Putin ist für die Koordination der Transporte und auch die Adoption der Kinder durch russische Familien zuständig. Und dann, last but not least, wir hätten natürlich ganz aktuell über die Eskalation des Machtkampfes im Sudan am vergangenen Wochenende zwischen der Armee und der paramilitärischen Gruppe RSF sprechen können. Die United Nations haben mit mindestens 270 Tote und 2600 Verletzte bestätigt. Das ist der Stand von gestern. Aber die Dunkelziffer liegt vermutlich weit höher. Das drohende endgültige Scheitern des Übergangsabkommens und die Beratungen dazu im Sicherheitsrat könnten auch Themen für uns sein. Und nun zu unserem ersten Thema heute. Im Januar diesen Jahres hat die Süddeutsche Zeitung die Kindergrundsicherung als eines der wichtigsten sozialpolitischen Projekte der Ampel bezeichnet. Aber seit das Eckpunktepapier des Familienministeriums vorliegt, laut dem verschiedene Sozialleistungen gebündelt werden sollen, das bürokratische Verfahren vereinfacht werden soll, ist ein nicht, natürlich vorhersehbarer Streit um die Bezahlbarkeit entbrannt. Und dieser Streit reproduziert nicht nur jahrzehntealte Vorurteile gegenüber armen Familien, sondern er verliert vor allen Dingen auch wieder mal die finanzielle Sicherheit für die nächste Generation aus dem Blick. Theresa, eigentlich sollte nach der parlamentarischen Sommerpause in diesem Jahr mit dem Gesetzgebungsverfahren begonnen werden, um die Kindergrundsicherung dann in 2025 erstmalig auszahlen zu können. Jetzt streitet der Finanzminister mit der Familienministerin um einen satten Differenzbetrag von mindestens 8 Milliarden Euro, Die Familienministerin plant mit 12 Milliarden Euro. Manche Armutsforscher sagen sogar, es müssten eher 20 Milliarden sein. Und Christian Lindner will maximal 3 Milliarden rausrücken. Könntest du uns da mal auf Stand bringen? Um welche Verteilung wird da eigentlich genau gerungen? Trotz der Tatsache, und das ist ja eine wahnsinnige Zahl, dass jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen ist.
Ja, es ist ganz interessant, was wir jetzt gerade sehen, weil das ist ein Thema, über das haben wir im vergangenen Jahr auch schon hier gesprochen, als die Zeitenwende angekündigt wurde und klar war, dass große Teile des Haushaltes jetzt auch wieder in die Verteidigung fließen werden, sind viele sozialkritische DenkerInnen auch im linken Spektrum davon ausgegangen, dass das heißen könnte, dass bei den sozialpolitischen Vorhaben gespart werden wird und diese Diskussionen kommen werden. Es hätte natürlich auch sein können, dass die Diskussion auch ohne diese Situation ähnlich gelaufen wäre, weil wir jetzt diese besondere Konstellation in der Ampel mit Grünen, SPD und FDP haben. Aber dass jetzt Sozialausgaben zur Debatte gestellt werden und insbesondere von der FDP in Frage gestellt werden, das sehen wir jetzt einmal ganz klar. Und deswegen haben wir diese Debatte über, und das sagt auch die Ampel, ihr wichtigstes sozialpolitisches Vorhaben, was eben auch im Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat und in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden ist, als das Instrument, was die Kinderarmut in Deutschland wirklich mal langfristig und substanziell auch bekämpfen könnte. Was ich jetzt wiederum interessant finde in der Debatte, also es ist gut, dass wir sie haben, dass sie geführt wird, dass das Thema auch öffentlich besprochen wird, aber die Stimmen derer, die es im ganz Besonderen betrifft, nämlich die Kinder und Jugendlichen, die fehlt in dieser Debatte und die ist medial auch nicht so ganz einfach abbildbar, weil Kinder eben in politischen Parteien natürlich nicht repräsentiert sind, nicht im Parlament sind. JournalistInnen können da sicherlich mehr leisten und Kinder und Jugendliche auch einbeziehen. Aber das ist für mich die große Besonderheit an der Debatte. Beim Bildungsthema geht es da eigentlich auch nachher noch weiter, dass eben die Menschen, die es wirklich betrifft, die fehlen in dieser Debatte. Und wir haben ein über Kinder und Jugendliche reden, was ja auch schon etwas Paternalistisches hat und wo wir als Medienschaffende auch immer fragen müssen, wie beeinflusst das die Debatte und bilden wir sie akkurat ab und ist da nicht eine große Leerstelle, wenn wir die betroffenen Kinder und Jugendliche nicht zu Wort kommen lassen?
Vergessen Erwachsene, dass sie mal arm waren? Liegt es auch daran eigentlich?
Das ist das Bild, was gezeichnet wird, weil das ist ja gerade dieses Mantra, was wir durchaus in kapitalistischen Gesellschaften ja mitbekommen und was immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Man kann sich anstrengen, man kann einen Beruf ergreifen und sich aus der Armut arbeiten. Und damit wird ja quasi das erwachsene Leben von der Kindheit abgetrennt. Und dann passiert eben auch das Denkmuster, dass die eigene Kindheit vielleicht gar nicht so wichtig und prägend war, weil man sie ja als erwachsene Person ausgleichen kann, indem man sich aus der Armut herausarbeitet. Das würde ich als falsche Annahme ganz klar werten, weil unser Leben ja von Anfang an beginnt, immer miteinander verbunden ist und wir nicht automatisch mit dem 18. Geburtstag oder mit einer Ausbildung, einem Studium in eine komplett neue Lebensphase treten und dann ein anderer Mensch sind. Wir sind ja von klein auf geprägt von ganz vielen unterschiedlichen Erfahrungen und wir wissen für Deutschland, aber auch für viele andere Länder, dass eben Armut in der Kindheit auch ganz entscheidend die Möglichkeiten prägt, wie Bildung erlebt wird, wie Bildungschancen entstehen, welche Ausbildungswege Menschen auch ergreifen. Das heißt, wir müssen das Leben wirklich als Kontinuum sehen, als ganz stark miteinander vernetzt und eigentlich bei allen politischen Themen und Entscheidungen die Kindheit mitdenken und wie stark der Einfluss der Kindheit da ist. Das heißt, eine Gesellschaft, die auch, und das würde ich für Deutschland so beschreiben, die vorankommen möchte, die sich selbst als innovativ beschreibt, muss Kinder ganz stark in den Blick nehmen und darf nicht der Fehlannahme folgen, dass nur die Erwachsenen ein Land tragen und Kinder eben kleine Anhängsel sind, die irgendwie von ihren Eltern und Bezugspersonen versorgt werden, aber deren spezifische Interessen und Perspektiven nicht zählen oder weniger zählen. Und das ist der gesellschaftliche Blick, der Deutschland durchaus prägt, dass Kinder nicht für sich selbst sprechen können, dass Erwachsene das besser für sie machen und dass, wenn es Erwachsenen gut geht, es Kindern auch automatisch gut geht. Und ihre Interessen werden damit wirklich als Interessen zweiter Klasse und als nicht gleichwertig betrachtet.
Du hast im Vorgespräch auch die intersektionale Diskriminierungsdimension Adultismus damit eingebracht. Vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze dazu sagen. Wir reden ja mittlerweile in den intersektionalen Diskriminierungsdimensionen zum Beispiel auch zum Thema alte Menschen, Ageismus. Was ist der Adultismus genau? Ist das das, was du gerade beschrieben hast? Also Kinder werden nicht mit ihren Kinderrechten als vollwertige Menschen wahrgenommen oder geht es eigentlich noch weiter?
Ja, Kinderrechte sind aus dem Grund eben auch ein feministisches Thema, weil das Lebensalter eine Form der Diskriminierung ist und auch eine intersektionale Implikation hat. Also es gibt zum einen eben den Adultismus, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, dass eben Menschen aufgrund eines sehr jungen Lebensalters diskriminiert, herabgesetzt werden, ihnen Rechte vorenthalten werden und sie nicht mitentscheiden, mitbestimmen dürfen. Und das Gleiche gibt es eben auch beim hohen Lebensalter, der sogenannte Ageismus. Den können wir auch sehen der ist auch ähnlich gravierend. Und da geht es besonders um hochbetagte Menschen, wo wir vielleicht erstmal der Annahme folgen könnten, die sind ja eigentlich ganz gut repräsentiert, die können noch mitentscheiden, aber für die ganz hohen Altersgruppen ist das eben auch nicht gegeben. Und deswegen ist das Lebensalter mitzudenken bei feministischen und gesellschaftlichen Diskussion immer sehr, sehr wichtig. Was für den Adultismus besonders relevant ist, was eben ExpertInnen aus dem Bereich sagen, ist, dass das die eine Diskriminierungsform ist, die nahezu alle Menschen erleben und die viele Menschen auch am frühesten erleben. So, das ist die erste.
Die sie aber vergessen.
Die sie vergessen. Wenn man sie daran erinnert, dann erinnern sie sich vielleicht. Aber das ist so interessant. Also da merken Menschen das erste Mal herabgesetzt und übergangen und ausgeschlossen zu werden. Und da sagen eben ExpertInnen aus dem Bereich, dass in dem Moment Kinder und Jugendliche schon lernen, dass Diskriminierung okay ist und das vielleicht eben dann auch weiter prägt, dass andere Diskriminierungsformen als etwas Normales begriffen werden und die Beseitigung von Adultismus deswegen eben auch Gesellschaft insgesamt offener machen könnte oder zumindest erstmal ganz viele Menschen davon entlastet, diese Erfahrung zu machen.
Vielen Dank, Theresa. Ich würde gleich nochmal zurückkommen, aber ich habe Mito schon nicken sehen, aber ziehe jetzt mal Ulrike gerade noch vor, weil wir natürlich darüber sprechen wollen, wie wir mit diesem Thema finanzielle Verteilung umgehen wollen. Ich sage nochmal zwei Sätze dazu. Nach den Plänen des Familienministeriums soll sich ja die Kindergrundsicherung als fixer Grundbetrag, ne, also A, fixer Grundbetrag und B, als flexibler Zusatzbetrag abhängig vom Einkommen der Eltern bestimmen lassen. Jetzt ist es aber ja so, das Kindergeld in seiner jetzigen Form sind aktuell, glaube ich, ungefähr 250 Euro pro Kind. Das soll angepasst werden alle zwei Jahre und orientiert sich dann an dem Existenzminimumbericht der Bundesregierung und sollen nicht mit den Sozialleistungen der Eltern, also wie zum Beispiel auch dem Bürgergeld der Eltern, verrechnet werden. Und da, Ulrike, frage ich jetzt mal direkt, steckt da nicht der Teufel eigentlich im kleinen, feinen Detail, dass nämlich jede Familie unabhängig vom Einkommen dasselbe Kindergeld bekommt? Also wie kann eigentlich eine Kindergrundsicherung für bedürftige Familien im Sinne einer funktionierenden Solidargemeinschaft bezahlt werden? Also, ne?
Ja, also das Kindergeld wird ja jetzt auch schon an alle ausgezahlt. Also es gibt immer Kindergeld, egal wie viel man verdient. Und das bleibt so. Nur, dass das jetzige Kindergeld dann heißt dann auch Kindergrundsicherung und ist da der Grundbetrag. Also da ändert sich eigentlich gar nichts. Und dann gibt es eben zusätzlich noch, das ist die Idee, einen flexiblen Betrag, der dann abhängig ist davon, wie viel die Eltern verdienen und wo man dann beispielsweise heutige Wohngeldansprüche und so weiter zusammenzieht. Und wie hoch dann dieser zusätzliche Betrag sein wird, das ist jetzt genau die Diskussion zwischen Lindner und Lisa Paus, der Familienministerin. Da kann man also noch nicht genau sagen, was dabei rauskommt. Es ist nicht so, dass alle Kinder gleich sind, denn es gibt ja das Kindergeld und es gibt den Kinderfreibetrag. Und das Kindergeld sind diese 250 Euro, die man sozusagen als Familie überwiesen bekommt vom Staat. Und der Kinderfreibetrag ist etwas, was bei der Steuer greift. Und wenn man sehr hohe Einkommen hat, dann ist dieser Kinderfreibetrag günstiger, weil er dann insgesamt dazu führt, dass man mehr Steuern pro Monat spart als diese 250 Euro. Das heißt, im Kern ist es so, dass reiche Kinder dem Staat mehr wert sind. Also reiche Kinder bekommen ein höheres, also kein Kindergeld, aber letztlich einen höheren Zuschuss als normale Kinder in Anführungsstrichen oder arme Kinder. Das ist natürlich auch schon lange aufgefallen, dass das so ist, dass die Reichen begünstigt werden bei der Kinderunterstützung. Und das ist dann bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Und das Bundesverfassungsgericht hat das als zulässig betrachtet. Es ist also keine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Nach dem Motto, für Reiche ist es ja auch teurer, ihre Kinder zu unterhalten, weil die müssen ja in der reichen Umgebung dann aufwachsen und bestehen. Das heißt, ein reiches Kind macht mehr Kosten als ein armes Kind. Und deswegen ist es okay, dass die Reichen über diesen Kinderfreibetrag auch besonders profitieren. So, das kann man natürlich als Normalbürger ziemlich zynisch finden, dass Reiche auch noch da unterstützt werden mit besonders viel Geld, weil es so kostenintensiv ist, reich zu sein. Aber das ist sozusagen die aktuelle Rechtslage.
Du hast eben über einen Satz gesagt, dass nicht alle Kinder sind gleich. Ne? Also es gibt eine faktische Ungleichheit. Kann die überhaupt über Geld ausgeglichen werden?
Also um das mal klar zu sagen, ich wäre dafür, dass alle Kinder nur 250 Euro bekommen. Wenn man schon die Gießkanne ansetzt, dann muss sie wenigstens so sein, dass auch reiche Kinder nicht noch privilegiert werden. Das finde ich völlig absurd. Das ist ja übrigens auch ein Streitpunkt. Nicht? Also einige Linke, Grüne und auch Linke in der SPD haben ja schon vorgeschlagen, dass man den Kinderfreibetrag für die Reichen abschmilzt, um die Kindergrundsicherung zu finanzieren. Dafür wäre ich eindeutig. So, jetzt zu der Frage, was kann so eine Kindergrundsicherung erreichen? Also ich bin dafür. Aber was einem schon klar sein muss, ist natürlich, dass das immer, wie die Ökonomen das nennen, Sekundärverteilung ist. Also man versucht als Staat, die eigentliche Armut zu bekämpfen. Aber diese Armut entsteht ja nicht durch das Steuersystem oder das Sozialsystem, sondern diese Armut entsteht ja dadurch, dass es sehr viele Menschen gibt, die entweder gar nicht arbeiten können, also beispielsweise alleinerziehende Mütter, die dann gar keinen Kita-Platz finden, oder eben Menschen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind und dann so wenig verdienen, dass ihre Kinder eben auch arm sind. Und wenn man als Gesellschaft wirklich daran interessiert wäre, Armut zu verhindern, dann reicht es natürlich nicht, irgendwie nur eine Kindergrundsicherung zu starten, sondern dann müsste man eben sagen, okay, hier gibt es keine Niedriglohnjobs. Es muss einem ja klar sein, dieser riesige Niedriglohnsektor, wo ungefähr 25% der Bevölkerung beschäftigt sind, der ist ja politisch gewollt und gestaltet worden. Also da gibt es ganz viele Maßnahmen, die dazu geführt haben. Also ein Mindestlohn, der viel zu niedrig war. Lange Zeit gab es auch gar keinen Mindestlohn. Gewerkschaften, die sehr schwach sind, weil die Arbeitgeber ständig aus den Arbeitgeberverbänden aussteigen können und so weiter und so fort. Und da müsste Minijobs verheeren, Minijob als Nebenerwerb auch verheeren. Also da müsste man, wenn man Armut bekämpfen wollte, müsste man diese ganzen Maßnahmen einstampfen und eben dafür sorgen, dass es nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gibt, die angemessen bezahlt ist.
Also wir kommen um die Kapitalismuskritik in diesem Thema überhaupt nicht drum herum.
Da muss ich jetzt mal eingreifen. Das hat mit Kapitalismus überhaupt nichts zu tun. Der Kapitalismus ist ein System, das Wohlstand und Wachstum erzeugt. Und davon könnten alle profitieren. Sondern man muss ganz hart sagen, dass dieser Niedriglohnsektor nicht eine ökonomische Notwendigkeit ist, sondern politische Fehler. Und zwar von einer rot-grünen Regierung unter Schröder. Man darf das niemals irgendwie kleinreden. Die erste rot-grüne Koalition unter Schröder von 1998 bis 2005 war die schlimmste Regierung, die wir jemals hatten. Das war die absolute Katastrophe, weil man hat die Armut gefördert durch den Niedriglohnsektor, man hat die Reichen entlastet durch enorme Steuersenkungsprogramme. Und man hat die Riester-Rente eingeführt und die Rente ausgehöhlt. Und das alles in 7 Jahren. Das war der totale Wahnsinn. So, und das muss man klar benennen. Nicht? Und was die Grünen jetzt eigentlich machen, ist, dass sie die Armut, die sie selber kreiert haben, von 1998 bis 2005, die wird jetzt ein bisschen durch die Grundsicherung wieder korrigiert.
Der Hinweis auf die rot-grüne Regierung unter Schröder ist ja in diesem Kontext besonders schön, weil er ja auch dieses Familienministerium als Gedöns damals bezeichnet hat. Und da gehe ich direkt zu dir, Mithu, ne? Weil jetzt versucht ja Herr Lindner sich über die Bildung, ne? Ich baue schon ein bisschen vor für unser zweites Thema, also sagt, wir müssen eigentlich die arbeitslosen Eltern in die Bildung kriegen, dann lösen wir das Problem mit der Armut. Wir haben jetzt gerade von Ulrike gehört, nein, so lösen wir das nicht, und es wird ja auch schon lange darüber diskutiert, ne? Bildungsforscher und Armutsforscher, ne? Also Aladin Mafalani zum Beispiel. Es gibt auch weitere Armutsforscher, die genau darüber sprechen, dass Bildung nicht der Schlüssel dazu ist, die Armut zu lösen. Was ist aus deiner Sicht, warum greift dieses Bildungsargument zu kurz, um Kinderarmut und Familienarmut nachhaltig zu bekämpfen? Was ist mit diesem Bildungsfetisch los?
Also es gilt ja eigentlich in die andere Richtung, dass Armut bedeutet, dass du eine schlechtere Bildung bekommst, höchstwahrscheinlich. Ne? Also es gibt immer Ausnahmen, aber Aladin El-Mafalani hat das ganz wunderbar in einem Beispiel dargestellt, dass die irgendwie eine Schulklasse beobachtet hatten und ein Kind hat darin gerade so irgendwie seine Klausuren geschafft und irgendwie ist gerade so mitbekommen. Irgendwann haben die ja mal geguckt, was sind denn eigentlich die Verhältnisse bei dem zu Hause? Und das war ein Kind, da gab es massive Armut in der Familie. Es gab eine alleinerziehende Mutter mit starken psychischen Problemen. Das heißt, dass dieses Kind das überhaupt geschafft hat, zeigt eigentlich, dass dieses Kind höchstwahrscheinlich überdurchschnittlich intelligent ist. Also ne, unter den Bedingungen, in dem System es zu schaffen. Und dass das überhaupt nicht mitgedacht wird. Also dass wir, wenn wir auf Bildung schauen, so ein bisschen immer das Gefühl haben, wir machen das gleich. Das heißt, alle kriegen so dieselben Aufgaben. Und irgendwie, dass aber die Voraussetzungen so dramatisch unterschiedlich sind. Es gibt diesen wunderbaren Cartoon von Traxler, den kennen wahrscheinlich alle, dass da so ein Lehrer steht und vor dem steht ein Elefant und ein Affe und ein Goldfisch und weiß nicht, eine Giraffe. Und dann wird gesagt, okay, irgendwie, damit ihr alle die gleiche Aufgabe bekommt, irgendwie selbe Aufgabe für alle, wer zuerst auf dem Baum oben ist, irgendwie kriegt die beste Note. Und es ist völlig klar, wer zuerst auf dem Baum oben sein wird, nämlich der Affe. Und das hat so, das ist so ein bisschen ein, es ist immer noch so ein relativ alter Cartoon von ihm, das ist der, nachdem er am häufigsten gefragt wird, irgendwie immer, dürfen wir einen Cartoon von ihm abdrucken? Immer so, ja, ich weiß schon welchen. Und es stimmt immer. Es ist immer dieser, weil der halt immer noch so unglaublich genau zutrifft. Das heißt, Armut ist ja ein bisschen so im blinden Winkel unserer gesamten Bemühungen um Bildung, um Ausgleich. Also ich bin ja nun, und das ist wahrscheinlich etwas, was wir auch teilen, ich gucke ja sehr stark darauf, was bedeutet Rassismus an Schulen? Wie wirkt sich das auf die Bildungsfairness überhaupt aus? Und Armut, außerdem irgendwie kommt natürlich nochmal dazu, dass entweder nicht das eine oder das andere, sondern sehr häufig auch beides zusammenkommt, wirkt sich halt massiv darauf aus. Die andere Sache ist, die Wahrscheinlichkeit für Kinderarmut wird halt umso höher, wenn Eltern alleinerziehend sind. Das heißt aber gleichzeitig, dass dann noch weniger auch einfach Zeitressourcen da sind, wenn Eltern alleinerziehend sind. Und all das wird ja nicht wirklich mit angesprochen. Es ist so ein bisschen, als wäre das so ein individuelles Problem. Menschen, die alleinerziehend sind, die Wahrscheinlichkeit, dass die in diesem Billiglohnsektor arbeiten, steigt irre. Also auch das gehört ja alles zusammen. Und deshalb, ja, wir müssen darüber reden, wir müssen etwas machen. Ich finde tatsächlich auch, dass dieses, ich bin für diese Kindergrundsicherung, aber irgendwie, dass die Debatte da erst anfängt und nicht aufhört und dass sie ein bisschen so geführt wird, als wenn wir das gemacht haben, ist das Problem gewesen.
Ja, man hat ja gerade den Eindruck, dass Bildung und Armut so gegeneinander ausgespielt wird, und das, eigentlich geht es um das, was du gerade gesagt hast, so verstehe ich auch die Debatte, dass es darum geht, man wäre individuell dafür verantwortlich, es aus der Armut zu schaffen, so wie Theresa es eben gesagt hat und Ulrike es eigentlich auch bestätigt hat. Theresa, ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf deinen Satz, dass du vorhin gesagt hast, es ist gut, dass diese Debatte jetzt geführt wird. Es gibt ja relativ wenig Reaktionen von der SPD und vom Kanzler dazu. Warum eigentlich nicht? Was ist das für ein Signal? Auch nach dem, was ich eben im Anschluss an Ulrike über die rot-grüne Regierung im Blick auf das Familienministerium gesagt habe.
Ja, ich finde, dass das Schweigen der SPD, obwohl es ja nicht ganz stimmt, Saskia Esken hat sich durchaus geäußert, aber die SPD hält sich relativ bedeckt. Das müsste journalistisch noch deutlicher herausgearbeitet werden, finde ich, weil die SPD ja eigentlich das Thema auch im Wahlkampf thematisiert hat. Es ging ja ganz viel um Sozialpolitik, die ja angeblich auch den SPD-Wahlkampf so erfolgreich gemacht hat, und dass sie jetzt nicht agiert und Lisa Paus und Christian Lindner, also Grüne und FDP, da streiten lässt. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück, weil die SPD auch gerade verpasst, sich zu positionieren oder eben auch ein eigenes Konzept vorzustellen oder deutlich zu machen. Das sind die sozialdemokratischen Linien. So glauben wir, dass wir Armut bekämpfen. Und das finde ich eine Schwäche von der SPD. Und sie ergreift gerade die Chance, sich auch nochmal abzugrenzen und zu zeigen, was wäre denn eigentlich sozialdemokratische Politik, finde ich schon interessant. Und eben bitter für die Kindergrundsicherung, weil man sieht, ihr fehlt da der Rückhalt der SPD. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass das Ergebnis nicht so stark sein wird, wenn jetzt Lisa Paus und Christian Lindner sich vornehmlich streiten müssen. Aber was wir jetzt in allen Ausführungen gehört haben, gehören ja ganz viele politische Bereiche dazu. Eigentlich müsste auch Hubertus Heil involviert sein und sich mal zum Thema Arbeit positionieren. Und die Debatte ist ja eben noch nicht da angekommen. Was hat eigentlich der Niedriglohnsektor mit Kinderarmut zu tun? Und ohne das zu thematisieren, also wir haben gerade in der politischen Debatte eine Verkürzung des Themas, weil eben gerade Armut und Bildung gegeneinander ausgespielt werden oder so getan wird, als wäre Bildung der Schlüssel. Und der Niedriglohnsektor, der kommt sehr, sehr wenig vor. Und was eigentlich Erwerbsarmut mit dem ganzen Thema zu tun hat.
Es geht ja
aber eben auch, was MeToo gerade eben angesprochen hat, gerade die Situation von Alleinerziehenden und dass Alleinerziehende ja mittlerweile eine ganz normale Familienform sind, an denen man aber auch nochmal deutlich erkennen kann, dass die Löhne zu niedrig sind, weil wenn wir Alleinerziehende als ganz normale Familienform anerkennen, müssen wir eigentlich sehen, dass ein Erwachsener muss eine Familie versorgen können. Die Löhne müssen da passen. Wir können nicht zwei Erwachsene voraussetzen für eine Familie.
Ich würde gerne das geht ja auch noch weiter, dass ja auch die Schulen auf Alleinerziehende oder Kindergärten auf Alleinerziehende, das ist halt so, als wäre das die Ausnahme, dass dann irgendwie die Elternabende sind, aber du deine Kinder natürlich nicht mitbringen kannst in den Kindergärten, weil wir wollen ja in Ruhe mal reden. Und denkst dir aber, wie machst du es als Alleinerziehende? Hallo, also so das ist absoluter Lebensalltag in Deutschland. Das kostet auch nichts übrigens, Kinder mitbringen zu dürfen.
Ich mache das mal so ein bisschen größer auf, bevor wir gleich so langsam ins zweite Thema die Brücke bauen. Das sind ja alles Systemfragen. Also die Frage, warum interessiert es uns nicht genug als Gesellschaft, wie Kinder sozusagen gesichert werden, wie sichere Räume für sie etabliert werden, wie sie finanziert werden. Ich frage mal so etwas größer. Habe ich letztens in einem Podcast zu diesem Thema Kinderarmut und auch Bildung gehört, dass es ja auch so eine Schuld der Gesellschaft den Kindern gegenüber gibt. Was schulden wir denen denn als Gesellschaft, den Kindern?
Ich finde, es ist ja eigentlich ganz simpel oder da beginnt das ganze Problem, dass wir Kinder als Teil der Gesellschaft, als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft anerkennen und nicht als ich weiß gar nicht, wie wir sie betrachten. Nils Minkmar hat das neulich in einem Essay für die Süddeutsche so schön formuliert, dass Kinder zu haben, sich um Kinder zu kümmern, mittlerweile so stark privatisiert ist im Denken darüber, dass sie ein gleich exotisches Hobby sind, wie Bonsai-Bäume zu züchten. Und davon müssen wir weg. Also wir müssen Kinder wirklich als gleichwertigen Teil der Gesellschaft betrachten, für die alle Menschen zuständig sind, eben unabhängig davon, ob man eigene Kinder hat oder nicht, sondern sie sind ja Teil der Gesellschaft. Sie werden groß werden, sie werden arbeiten und sie sind eben keine lustigen Anhängsel ihrer Eltern, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr Privatvergnügen sind, sondern wenn wir, und gerade auch in der Debatte um Fachkräfte und so weiter, da erkennen wir sie ja eigentlich schon als Teil der Gesellschaft an, aber interessanterweise erst, wenn sie erwachsen sind. So Kindheit ist dieses, haben wir ganz, ganz stark in den privaten Raum verschoben, und ich hoffe, dass wir das nochmal aufgelöst bekommen und wirklich die gesellschaftliche Verantwortung für alle Menschen, egal in welchem Lebensalter, dass wir das wieder hinkriegen. Und das ist bei Kinderthemen und bei Familie ist das momentan sehr, sehr schwer, weil das ganz, ganz stark als private Fragen begriffen werden, obwohl wir natürlich auch Politik dafür haben. Aber also ich glaube, wir müssen diese Unterscheidung von privat und was ist öffentlich relevant, da muss man unbedingt dran.
Ja, also das System Schule, was Ritu eben angesprochen hat, ist ja genau das, indem wir auch gleich nochmal genauer reinschauen, wenn es um diese Sicherung auch im System geht. Ritu, du wolltest, und Ulrike hat sich ja auch gemeldet.
Ritu. Naja, und dass wir auch diese Vorstellung haben, es gibt Kinderräume, da sollen die sein. Was es genau sein soll, wahrscheinlich Spielplätze. So, und irgendwie ansonsten sollen sie halt auch nicht im öffentlichen Raum auftauchen, weil da stören sie. Was ich so unglaublich erschütternd finde, das geht dann so weit, dass Kinder ab einem bestimmten Alter ja auch nicht mehr auf Spielplätze gehen dürfen. Während irgendwie die aber noch gar keine anderen, also die nicht genügend Geld haben, um irgendwie sich in Cafés zu setzen oder so. Und dann müssen, also mein Sohn musste letztens eine irgendwie, weiß ich nicht was, irgendwie Strafe zahlen, weil die Tischtennis gespielt haben mit ein paar anderen 18-Jährigen auf einer Tischtennisplatte auf einem Spielplatz. Also nö, irgendwie Spielplätze sind nur für Kinder da. Und damit geht ja gleichzeitig einher, dass wir auch diese Vorstellung haben, wer passt auf die Kinder auf. Das sollen meistens dann halt auch die Mütter sein. Das heißt irgendwie, dass wir halt auch Frauen in so eine Parallelexistenz schieben, bis dann die Kinder alt genug sind, dass sich jemand anders um die Kinder kümmert. Und das ist natürlich ein komplett falsches Denken an Gesellschaft. Also natürlich könnten wir viel durchmischter sein. Ich habe irgendwann mal eine Veranstaltung gemacht und das war so ein Podium, es war auch irgendwie ehrenamtlich und was auch immer, habe mein kleines Kind mitgenommen und als ich aufs Podium gegangen bin für die 20 Minuten, hat dann eine Freundin von mir aufgepasst. Da haben sich Leute darüber beschwert, irgendwie, dass das Kind Mama, Mama gerufen hat und irgendwie, ob ich das nicht woanders hätte hingeben können, wo ich dachte, warte mal, ich werde hier nicht bezahlt, ich soll dafür bezahlen, jemanden bezahlen, damit ich mich hier hinsetzen kann, damit ihr mir zuhören könnt. Das kann ja nicht sein, wenn ihr es wichtig findet, was ich zu sagen habe. Ich bin ja ein Mensch, der halt auch jenseits des Podiums ein Leben hat. Das heißt, dann nehmt mich in meiner Gesamtheit. Ich kümmere mich den Rest der Zeit um das. Ja. 20 Minuten vielleicht, wäre möglich.
Ich würde gerne eins nochmal aufgreifen, bevor ich zu dir gehe, Ulrike. Theresa, du hast gesagt zu mir, ich glaube, es war im Vorgespräch, dass für also heute zeitgemäßer Feminismus eigentlich Kinderrechte mit einschließen muss. Und das, warum ist das so wichtig für feministische Perspektiven? Mito hat das eigentlich gerade schon angeteasert. Ne?
Genau, wir haben einmal die Verknüpfung, dass Kinder ja sehr stark an vor allem ihre Mütter gebunden sind und über das Herausschieben von Kindern aus der öffentlichen Sphäre das Gleiche mit Frauen passiert, was ja immer schon feministisches Kernthema gewesen ist, die Isolation der Mütter, das Herausdrängen der Frauen und Sorgepersonen aus der öffentlichen Diskussion, was ja dann eben auch wieder politische Teilhabe, Positionen im Diskurs einnehmen können, bedeutet, das ist ganz, ganz wichtig, eben indem man Kinder wieder in den öffentlichen Raum lässt, sich alle verantwortlich fühlen, kehren quasi auch die weiblichen Stimmen sehr, sehr viel stärker zurück. Deswegen ist es miteinander vernetzt, aber dann natürlich auch, weil das Leben einfach in der Kindheit beginnt und später frei sein zu können als Mensch, als Frau, hat seine Wurzeln in der Kindheit und es muss von da an gestärkt werden. Deswegen müssen Kinderrechte und Frauenrechte zusammengedacht werden, wenn wir als FeministInnen eben auch erst im Erwachsenenalter beginnen, und das ist ja auch ein Problem, das aktuelle feministische Debatten haben, dann vergessen wir ganz viel und können einige Probleme, die sich verfestigt haben, überhaupt nicht mehr auflösen.
Vielen Dank. Ulrike.
Ja, ich wollte noch mal was sagen zu dieser Frage, wie ist eigentlich der Zeitstrahl? Weil der Eindruck, glaube ich, der jetzt in der Diskussion vielleicht nur bei mir und vielleicht auch fälschlicherweise entstanden ist, ist aber irgendwie so, das klingt so, früher waren Kinder irgendwie öffentlich und jetzt ist es immer privater und der Staat zieht sich immer mehr zurück und macht zu wenig. Und aus meiner Sicht ist es genau andersrum. Dass Kinder zum Thema werden, dass ist das Ergebnis einer langen Entwicklung, wo es so war, dass der Staat immer mehr Aufgaben übernimmt beim Thema Kind. Also das fängt ja an bei der Bildung, nicht? Früher im 19. Jahrhundert, muss einem klar sein, wurden Mädchen gar nicht ausgebildet, Punkt. Die konnten froh sein, wenn sie irgendwie lesen gelernt haben. Und auch von den Jungs ging nur 1% der Jungen aufs Gymnasium und der Rest hatte auch, konnte glücklich sein, wenn er irgendwie die Volksschule besuchen durfte. Und das hat sich ja total verändert. Also alle Kinder werden viel besser ausgebildet und zwar staatlich, sehr viel mehr gehen auf die Universität. Also über Jahrzehnte übernimmt inzwischen der Staat sehr große Verantwortung für die Kinder. Jetzt ist das vorverlagert worden, dass man sagt, die Kinder sollen auch in die Kita gehen, das ist ja eigentlich neu. Vorher war fraglos klar, dass die von der Mutter zu Hause betreut werden müssen. Wenn das nicht war, zu meiner Zeit als Kind, dann war man Schlüsselkind und das war also das Allerletzte. Und jetzt ist man so weit, dass man auch sagt, die Kinder sollen eigentlich nicht nur in die Kita gehen ab 3, sondern auch schon in die Krippe viel früher. Das heißt, wir haben hier einen Prozess, dass das Kind immer mehr zur staatlichen Aufgabe wird. Und es gibt eigentlich nur noch ganz wenig Restbereiche, wo das nicht passiert. Und natürlich klappt das alles nicht. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch, dass dann die Kinderbetreuung fehlt und das allgemeines Chaos in den Kitas herrscht und die alle immer früher schließen oder keine Kinder mehr aufnehmen und so weiter. Also es ist nicht perfekt, es ist nicht lückenlos, aber ich glaube, dass man das sehen muss, dass der Weg dahin geht, dass das Kind immer mehr zur kompletten staatlichen Aufgabe wird und dass wir jetzt eigentlich nur noch über Restbereiche reden, wo das nicht klappt. Wir leben aber in einem völlig anderen System als beispielsweise im 19. und auch noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Naja, vielleicht, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, könnte man ja auch zwischendurch, in Mitte, ich nehme dich sofort rein, gibt es ja auch immer wieder mal die Debatte nach der Wiedervereinigung, wie das so in Ostdeutschland gehandhabt wurde. Ne? Ja. Jetzt abgesehen von von politischen Vereinnahmungen, trotzdem wie dort zum Beispiel die Organisation durch den Staat, was zumindest die Betreuung anbelangte, vielleicht auch Vorbildscharakter oder Blaupausencharakter an der einen oder anderen Stelle hatte. Mitu.
Ich glaube, wo du recht hast, ist, was Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten angeht, die sind größer geworden, auch irgendwie Kindergärten fangen früher an, das stimmt, aber dass Kinder im öffentlichen Leben immer weiter in so ein Spezialgebiet ausgedrängt wurden und das ist wirklich anders.
Also das stimmt und dafür gibt es einen Grund und das heißt Auto. Wir haben in dem Moment, wo man beschließt, dass das Auto überall sein muss und immer die Vorfahrt hat, stören Kinder und können sich im öffentlichen Raum nicht mehr bewegen. Und das geht dann so weit, dass es eben das Elterntaxi zur Schule gibt. Nur das Problem ist...
Oh, da könnten wir eine eigene Sendung machen.
Und ich habe keinen Führerschein und ich habe kein Auto. Ja. Und man kann sich vorstellen, wie sehr ich das Auto hasse. Okay. Und da muss man einfach sagen, da sind die Eltern selber schuld. Also wenn man möchte, dass die Kinder öffentlichen Raum haben, dass sie sich frei bewegen, dann muss man das Auto aus den Städten rausdrängen. Nur das wollen die Eltern nicht.
Ich würde an dieser Stelle mal kurz ganz hart ab, weil ich genau weiß, dass die beiden jetzt zucken und wir vielleicht da auch nochmal über das Thema Arbeit und Eltern und Familienorganisationen sprechen müssen an anderer Stelle. An dieser Stelle binde ich es einmal ab, weil ich gerne nochmal auf den Bereich Schule schauen würde und zwar genau auf das, was Mitu eben eigentlich schon angeteasert hat, nämlich Rassismus in Schule. Also wenn wir über Sicherheit reden, auch wie können eigentlich Lernräume sich verändern? Weil wir reden ja im Großen und auch als Dachthema auch darüber, wie stärken wir die zukünftigen Generationen? Wofür sind wir als Gesellschaft verantwortlich? Und wie können wir Sicherheit in diesem System? Ich gebe dir recht, da ist viel Staatsaufgabe geworden, aber der Staat hinkt sozusagen hinterher in der Umsetzung, ne? Weil die Eltern sind ja mit anderen Dingen beschäftigt. Theresa hat es in der letzten Folge auch so schön gesagt, jetzt ist Schule der Ort, wo Kinder vor allen Dingen, wo der Betreuungsgedanke so stark zählt und weniger der Gedanke so, ihr könnt euch hier auch frei entfalten und eure Persönlichkeit entwickeln und auch eure Haltung zur Welt entwickeln. So, Mitu, ich hole dich jetzt mal ganz hart rein bei dem Thema Tauben im Gras. Ich hatte natürlich eine längere Einlassung geplant, aber mit Blick auf die Zeit würde ich dich einfach bitten, einmal kurz zu sagen, worum geht es in Baden-Württemberg gerade bei diesem Thema? Also, es geht um eine Pflichtlektüre im Abitur und da entzündet sich gerade eine große Debatte dran. Wir debattieren schon länger zum Thema Gendern in Schule, zum Thema Verwendung von rassistischen Begrifflichkeiten. Vielleicht gibst du uns da mal ein kurzes Insight.
Okay, wow.
Groß.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Bogen schaffe. Ich rede jetzt einfach.
Du
Aktuell gibt es eine Debatte innen irgendwie ausgelöst, weil irgendwie in Baden-Württemberg beschlossen wurde, Wolfgang Köppens Roman Tauben im Gras als Abiturlektüre. Und das bedeutet Pflichtlektüre fürs Abitur, also die nächsten Abitur, also 24 irgendwie und das Folgejahr zu benutzen. Und da hat sich eine Lehrerin, eine junge schwarze Lehrerin, wie ich finde, sehr berechtigt, beschwert und eine Kampagne gestartet und gesagt, sie möchte nicht dazu gezwungen werden, dieses Buch zu benutzen, weil irgendwie, und da gab es ganz, ganz viele irgendwie, dann gab es einen großen Streit, was jetzt die genaue Argumentation ist. Es kommt sehr häufig das N-Wort drin vor, wo dann gesagt wird, das ist Rollen.
Über 100 Mal. Über 100 Mal.
Ja, ich glaube, weit über 100 Mal. Das ist Rollenprosa, so haben die damals geredet. Es ist ein Buch, das in der Nachkriegszeit spielt. Das ist irgendwie über 70 Jahre alt. Also das ist jetzt auch damals war es mehr oder minder zeitgenössisch. Es geht um Kleinkriminelle, die halt versuchen, in dieser Nachkriegs irgendwie aus Armut irgendwie in dieser unglaublich harten Zeit zu überleben. Ein wirklich beeindruckendes Buch. Es geht überhaupt nicht um die Qualität des Buches. Es geht um die Frage, ist es angemessen, Jugendliche dazu zu zwingen, dieses Buch zu lesen. Jugendliche, die häufig selber Rassismuserfahrungen haben. Es ist ein Buch, das Rassismus thematisiert, aber in einer Form, die mit heutigem Rassismus gar nicht mehr so viel zu tun hat. Also es ist wirklich die Frage, irgendwie, wenn wir das Thema irgendwie behandeln wollen, gäbe es da nicht vielleicht Bücher, die es so ein bisschen besser abdecken würden. Und da ging ganz, ganz schnell eine Debatte über Canceln los. Irgendwie wollen wir jetzt Wolfgang Köppen canceln? Natürlich wollen wir das nicht, also um gar keinen Preis. Was ich immer sehr interessant finde, ist, wenn ich eine Verschwörungstheorie habe, ich erzähle euch die mal, dann ist es die, dass Schulen sich Mühe geben, Kinder davon abzuhalten, zu lesen. Also die lesen mit denen Stoffe, die nichts mit deren Lebenswelt zu tun haben. Das heißt, Kinder lernen, wichtige, gute Bücher sind die, bei denen du dich langweilst, mit denen du nichts anfangen kannst. Ich habe Heinrich Heine Ideen, das Buch Le Grand gelesen. Super Buch. Ich habe danach jahrzehntelang nicht mehr Heine gelesen, weil ich wirklich dachte, ich mag Heine nicht. Wenn ich ihn einfach später, also damals zu meinem Abitur, ne, das haben wir in meinem Abitur behandelt, wenn ich ihn später gelesen hätte, hätte ich ihn so viel mehr lieben können. Und es war wirklich ein Zufall. Also es gab da, weil er so tolle Sachen über irgendwie eine Hexe, die irgendwie den Männern die Penisse abgehext hat und die dann im Vogelnest.
Okay, ich würde dich gerade nochmal zurückholen auf eine Ebene, und zwar
ich darf
auf die,
nicht über Genitalien reden.
Nein, du hast doch, recht. Du darfst über die Genitalien reden, weil ich fand es gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, also Schule hält Kinder eigentlich vom Lesen ab. Ich frage mich immer bei diesen Debatten, ob es ums Gendern geht, auch allgemein, also gesamtgesellschaftlich, nicht nur in Schule, oder ob es eben um die Verwendung von solchen Begriffen geht. Warum wird diese Debatte eigentlich so erhitzt geführt? Das ist das eine. Und das zweite ist aber, warum werden zwei Ebenen, einmal dieses Erfahrungswissen, worüber man eben auch fachlich spricht, dieser schwarzen Lehrerin, warum das gar nicht als Wert auch in Schule anerkannt ist, und zum anderen, weil das ist ja eigentlich das, worüber debattiert wird. Wir wollen weniger homogene Lehrerkollegien. Es soll sich heterogener auch abspielen auf der Vermittlerinnen-Ebene und nicht nur auf der SchülerInnen-Ebene. Und das Zweite ist aber auch, warum wird das Argument, dass von Rassismus betroffene Kinder diesen Stoff lesen, eigentlich auch überhaupt nicht mit einbezogen, obwohl selbst im Duden Verlag in verschiedensten sprachwissenschaftlichen Richtungen genau darüber gesprochen wird, also diskutiert wird darüber, dass Kinder und Jugendliche, die von Rassismus betroffen sind, eben einen Reproduktionsprozess erleben, wenn das in Schule, in Bildung, am formalen Bildungsort Schule verwendet. Warum gibt es da nicht irgendeine Zubewegung aufeinander?
Ich denke, das hat ganz viele Gründe. Also das eine ist, dass wir nun wirklich nicht viel Bildung in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung haben über Auswirkungen von Rassismus. Und da ist halt Aladin El-Mafalani und irgendwie die Uni, an der er unterrichtet, die einzige, die das macht. Deshalb haben die auch so unendlich viele Leute, die dadurch irgendwie heizen müssen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Die andere Sache ist auch, dass wir immer noch diese Vorstellung haben von, aber Literatur ist doch etwas, was über allem schwebt, und wir haben alle denselben Zugang dazu. Das ist aber nicht so. Also je jünger Menschen sind, desto mehr identifikatorisch lesen wir. Also je älter wir werden, desto mehr wollen wir auch sozusagen fremde Perspektiven. Aber erstmal lesen wir, um uns selber in Büchern wiederzufinden. Und dann, und wenn wir das gemacht haben, erfolgreich, dann kann nämlich der nächste Schritt passieren, zu sagen, ich möchte etwas Neues, ich möchte eine neue Perspektive, ich möchte mich etwas ganz anderes hineinversetzen. Das sind Kinder und Jugendliche, die in der Regel immer die Erfahrung haben, sie sind das andere, also in der Kultur, sie sind das, was nicht mitgemeint ist. Das ist das, was in den 90er Jahren sehr, sehr stark über Mädchenfiguren in Texten diskutiert wurde. Das hat dann dazu geführt, dass sehr lange gerade in Grundschulen hauptsächlich Mädchen die Hauptfiguren in den Texten sind, die gelesen haben. Und dann haben die gesagt, oh komisch, die Jungs können überhaupt nichts mit diesen Texten an. Das ist richtig, die können nichts damit anfangen und es gibt Gründe dafür. Deshalb konnten die Mädchen vorher nichts damit anfangen. Wir müssen, tatsächlich haben wir auch die Aufgabe für die Jungs irgendwie Identifikationsfiguren zu schaffen und denen den Zugang zu ermöglichen und erleichtern. Die andere Sache ist, dass aber immer verwechselt wird, ist es eine angemessene Lektüre oder ist es ein guter Autor? Ist jetzt Wolfgang Köppen rassistisch? Nein, ist er nicht. Es gab einen Wolfgang Köppen-Experten, der dann gesagt hat, ja, aber irgendwie, Dinge müssen doch schmerzen, man muss sich doch daran reiben, damit Erkenntnis entsteht. Wo ich denke, diese Kids haben in ihrem Alltag so viele Situationen, wo die mit Rassismus konfrontiert werden, wo sie sich daran reiben. Das brauchen die nicht, um das zu lernen. Das wissen die wahrscheinlich sogar besser als Herr Köppen. Also das ist halt auch so eine Verkennung dieses, ach, die wollen nicht aus ihrer Komfortzone heraus. Diese Kinder sind nicht in ihrer Komfortzone.
Wäre denn eine Lösung, also genau für diese Themen, ne? Ulrike hat ja eben gesagt, so, es wird eigentlich immer mehr auf das System ausgelagert oder das heißt, wir brauchen Standards. Wäre eine Lösung die Kontextualisierung?
Also ich glaube, man muss da zwei Themen völlig trennen. Also das eine ist diese Tauben im Gras. Da ist MeToo sagt ja selber, das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass dieser Text sich gar nicht eignet, weil er Schüler abschreckt vom Lesen. Ich habe jetzt nur die Wikipedia-Zusammenfassung gelesen, aber ich würde denken, das stimmt bestimmt. Der Text ist, ist ja nicht rassistisch, sondern ganz im Gegenteil, es wird ja der Rassismus der Deutschen thematisiert. Insofern glaube ich auch nicht, dass man da retraumatisiert wird, wenn man das liest, sondern dann wird ja genau das ausgedrückt, was man selbst erfährt. Das ist keine Retraumatisierung, das ist eine Bestätigung. Aber ich würde MeToo völlig recht geben, dass dieser Text eigentlich zu alt ist, zu schwierig ist und dass es ganz bestimmt bessere Bücher gibt, um das zu machen oder Themen aufzugreifen. Und deswegen wäre ich auch dafür, dass man jetzt mal sich umguckt, ob man was Besseres findet.
Aber die grüne Ministerin, die Bildungsministerin, weigert sich ja, ne? Also in Baden-Württemberg. Sie weigert sich, das der Pflichtlektüre des Abis zu nehmen.
Genau, wir haben ja dieses riesige Problem, es ist eines der vorgeschlagenen Bücher. Das wäre ja völlig in Ordnung. Es gibt ja vielleicht auch sogar Lehrer und Lehrerinnen, die total motiviert sind, genau mit dem Text zu arbeiten. Sondern wir haben ja in Deutschland das Problem, es gibt nur ein sehr eingeschränktes, was Leute überhaupt unterrichten dürfen und was sie unterrichten müssen und was dann alle lesen müssen. Es gibt ganz viel Forschung dazu, zum Beispiel, wie wenig Frauen, Kinder und Jugendliche in der Schule lesen. Also ne, Julie C. Und das war es dann in der Regel. Und ein Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff. Und ansonsten haben die nichts, keinen einzigen Text von einer Frau gelesen im Deutschunterricht. Der als Text, ne, also wahrscheinlich haben die mal einen Zeitungsartikel gelesen, aber der als literarischer Text markiert war. Und da grundsätzlich neu über Kanon zu sprechen. Was ist der Kanon? Was ist der Bildungskanon? Und vielleicht auch darüber zu reden, müssen wir es einheitlich formulieren? Oder dürften wir Schulen wieder mehr Freiheiten geben?
Naja, aber das ist natürlich das Problem mit dem Zentralabitur. Nicht, dass ich davon irgendwas halten würde, aber
ich glaube, ja gut, dann, darüber können wir jetzt in NRW hier im Abi seit gestern, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Lied singen. Das nur ein kleiner Exkurs.
Therese, genau, da kann man die Sachen nicht mal mehr mailen. Na, das geht überhaupt nicht. Man kann die Abituraufgaben nicht verschicken.
Also, Theresa, es wundert jetzt überhaupt nicht, dass ich nochmal eine Frage an dich rüberschieben muss. Und zwar genau die Frage nach den Machtstrukturen in Schule. Also, wenn ich mir das so anhöre, was Mito sagt, was Ulrike sagt, dann geht es ja natürlich auch darum, auszuhandeln vielleicht. Ne? Also nicht nur vorzugeben, sondern auszuhandeln. Deswegen habe ich nach den Perspektiven auch der von Rassismus betroffenen Kinder und Jugendlichen gefragt, welche Rolle spielt das, diese Abhängigkeitsstrukturen in Schule zwischen Kindern, Jugendlichen und LehrerInnen. Also ich sage das ganz bewusst, meine eigene Tochter sagt in der Schule auch, ja, also da werden immer wieder rassistische Begriffe benutzt, aber ich lege mich doch jetzt nicht mit meinem Deutschlehrer an. Ja, also ich lege mich doch nicht mit den LehrerInnen an, die mich benoten. Das ist, da habe ich nicht so richtig, so eine richtige Antwort drauf. Ich habe eine, aber es ist die Frage, ob die strategisch sinnvoll wäre. Was sagst du, Theresa?
Ich habe mich immer viel mit meinen LehrerInnen angelegt und das war definitiv nicht gut, aber es ging auch für mich nicht anders. Ich finde, wir müssen bei Schulen und Bildungseinrichtungen einfach sehr viel mehr mit Forschung auch argumentieren. Bildung ist ja so auch wieder so ein Thema, da kann jeder mitreden. Und das fehlt mir auch oft in der Debatte und da ist ganz zentral, was viel mehr herausgestellt werden muss, dass Kinder und Jugendliche sich Mitbestimmung wünschen und dann ihre Lernorte als bessere und als ihre Orte begreifen. Und das ganz, ganz wichtig ist, um sich eben mit den Schulen auch identifizieren zu können. Und da sieht man eben in der Forschung, wenn man Kinder befragt, dass Schulen für sie die Orte sind, wo der Grad der Mitbestimmung am geringsten ausgeprägt ist. Also Kinder leben mittlerweile anders in ihren Familien, in ihren Freizeitumgebungen, Sportvereinen, können sie sehr viel mitentscheiden. Und der Ort, wo sie aber die meiste Zeit verbringen, der prägend für sie sein soll, der sie aufs Leben vorbereiten soll, da lernen sie am wenigsten Mitbestimmung und sollen dann aber als mündige Menschen in die Welt hinausgehen. Das ist ja auch
so ein
riesiger...
Das wird so ein bisschen in die SV ausgelagert.
Genau, das ist ja auch so ein riesiger Widerspruch, dass wir eigentlich den Kindern und Jugendlichen ermöglichen wollen, dass sie sich später einmischen, politisch, zivilgesellschaftlich, dass sie vielleicht auch in die Politik gehen. Und aber Mitbestimmung in den Schulen, im Unterricht, das wird dann relativ klein gehalten. Und es ist gerade für den Bereich Ganztagsschulen ganz essentiell, dass Kinder nur Ganztagsschulen dann wirklich als gute Orte begreifen, sich da wohlfühlen, wenn sie dann eben auch mehr Möglichkeiten haben, über die Nachmittagsgestaltung mitzubestimmen. Aber wenn das nur Betreuung ist, wenn das eine Ausdehnung der Unterrichtszeit ist, dann erleben Kinder und Jugendliche auch die Ganztagsschulen eben eher als etwas, wo sie nicht gerne sein wollen. Und ich finde, das einen ganz wichtigen Aspekt eben an Schule, dass wir wirklich fragen, wie werden Schulen und auch Kitas wirklich gute Orte für Kinder und Jugendliche, wo sie gerne ihre Tage verbringen, die sie mögen, die sie schätzen. Was können die eigentlich mehr leisten als Betreuung und Wissensvermittlung zu sein?
Etwas ganz Wichtiges gesagt, nämlich die gesamtgesellschaftliche Auswirkung oder Wirkmechanismus, wenn die Schule oder diese Räume wichtigere oder sagen wir mal sicherere Orte werden würden. Ich binde jetzt an dieser Stelle leider ein bisschen hart ab, weil wir noch ein letztes Thema haben, aber ich wollte eine letzte Frage in diesem Themenkomplex trotzdem noch an Mito stellen. Was machen wir denn mit diesen unpassenden Texten? Was ist das, wenn die Texte in Unordnung sind, in unpassend sind? Was machen wir?
Also meine Theorie ist ja tatsächlich, dass die ganzen Debatten, die wir zurzeit führen, eigentlich keine Debatten über vergangene Texte sind, sondern es sind Debatten darüber, welche Texte wollen wir in der Zukunft haben? Und das ist eigentlich eine sehr produktive Debatte, weil wir das Weltwissen erweitern. Also die Leute, die jetzt schreiben, sind viel sensibilisierter für Dinge, als wir das noch vor 5, vor 10, vor 3 Jahren waren. Das ist super. Ich bin immer sehr unglücklich, wenn wir Texte verändern. Meistens funktioniert das nicht gut. Es gibt einen wunderbaren Satz irgendwie, der wirklich stimmt. Ein Roman ist irgendwie eine Reihe von Texten, mit dem etwas nicht stimmt. Und das ist so. Also irgendwie... Und wenn man einen Roman verändert, geht das relativ gut, solange du noch im Schreibprozess bist. Sobald der abgeschlossen ist und du irgendwie, weiß nicht, nach einem Jahr, nach 3, nach 5 Jahren zurückkommst, machst du den Text schlechter. Das ist so eine Faustregel. Es gibt relativ viele Autoren, also auch berühmte Autoren, die das mal probiert haben, es hat nicht funktioniert. Also die Wahrscheinlichkeit, von außen an Texte ranzugehen und dass wir dabei etwas anderes mit übersehen, ist relativ groß. Gleichzeitig, gerade bei Kinderbüchern, finde ich so sehr, weiß ich nicht, also bestimmte Begriffe, die man zum Beispiel in der Übersetzung heute auch anders übersetzen würde, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn es darum geht, Inhalte zu verändern, finde ich schwierig. Mich hat es ja schon unglücklich gemacht, dass wir in Texten irgendwie das Duodezimalsystem ins Dezimalsystem verändern. Ich möchte meine Texte geheimnisvoller haben. Ich finde es super, wenn man nicht weiß, wie viel Geld die jeweils bezahlen und was mehr wert ist und weniger. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber tatsächlich dieses nicht nur, was machen wir mit den Texten, sondern auch, wie reden wir als Gesellschaft darüber? Weil in dem Ganzen haben wir halt immer nur Canceln versus alles egal. Und ich glaube, das ist irgendwie, Canceln ist das allerletzte Mittel. Also Canceln ist überhaupt nicht das Erste, was Leute, die Kritik äußern, wünschen. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe als Medien, es ist unser Bildungsauftrag als Medien, lass uns doch mal andere Möglichkeiten, Best-Practice-Modelle, lass uns dem Raum geben. Ne? Was ist ein toller Umgang? Wo hat es super funktioniert? Häufig ist es Kontextualisierung. Und dass mir hier nichts weiteres einfällt, liegt halt eben auch daran, dass wir so wenig erfahren. Wir erfahren immer nur, wo es schlecht gelaufen ist.
Ja, da, so ist der Begriff Canceln ja eigentlich auch besetzt. Ne? Also der ist ja sehr klar als Verteidigung so eines alten Rechtes besetzt. Und eigentlich geht es ja darum, wir wollen eine Debatte ermöglichen. Ich werde an dieser Stelle, weil wir so langsam schon in die Schlussrunde gehen, noch einen kleinen Ausblick, den ich am Anfang angekündigt habe, wagen. Und zwar habe ich ja eingangs angekündigt, dass wir auch nochmal auf die Bedeutung des Curriculums, also dieser sichere Raum, der auch durch ein Curriculum eben gerahmt wird, dass wir darauf gucken wollen, auch angesichts rechter Bestrebungen in unseren Bildungsausschüssen. Ne? Im Moment haben wir in 13 von 16 Bildungsausschüssen in deutschen Landtagen die AfD sitzen. Ich brauche jetzt, glaube ich, für alle Beteiligten und auch für die ZuhörerInnen nicht unbedingt zu wiederholen, was sie so alles in ihrem Programm zum Thema Bildung formulieren. Vielleicht nur so ein Punkt: Deutsches Kulturgut soll ab der Grundschule vermittelt werden und Sonder- und Förderschulen sollen auch erhalten bleiben. So, wenn ich jetzt noch über Auswirkungen für Kulturschaffende reden könnte, wenn die AfD stark in Kulturausschüssen vertreten ist, dann landen wir wo ganz anders. Deswegen wage ich jetzt mal den harten und weiten Sprung nach Indien. Dort sind im Jahr 2014 nach der Machtübernahme der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party, der BJP, zahlreiche Änderungen an Schulbüchern vorgenommen worden. Also, die Geschichte entspricht verkürzt gesagt jetzt der nationalistischen Hindu-Agenda der BJP. Das heißt, ganz verkürzt, Hindu-Nationalisten werden als FreiheitskämpferInnen benannt, muslimische Moguls als Unterdrücker. Das ist so die Gegenüberstellung. Mithu, was heißt das mit Blick auf unser Schulsystem und auf die sicheren Räume für vulnerable Gruppen, wie es junge Menschen nun mal sind? Wie kann man denn vermitteln, also vielleicht auch genau in dieser Debatte, wenn es ums Canceln geht, wenn es um Erinnerungspolitik geht, dass das ein Grundpfeiler auch unserer Demokratie ist, erinnerungspolitische Diversität?
Das ist ein riesiges Thema. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt ganz, ganz schnell hinkriegen. Was wir an dem Beispiel Indien sehen, ist, da wird ja Erinnerungspolitik betrieben, sehr, sehr stark. Und es wird gesagt, wir müssen uns zum Beispiel an die Schmerzen der Teilung Indiens erinnern. Und das sind antikoloniale Begriffe. Wir müssen irgendwie das anschauen. Aber es wird in einer Form gemacht, dass die Wunde sich niemals schließen kann. Also es wird halt immer wieder auf Gräueltaten, in der Regel Gräueltaten durch Muslime, die sind natürlich nicht nur von Muslimen an Hindus, sondern auch von Hindus an Muslimen und insgesamt begangen worden. Das heißt, es wird eine Erinnerung wird dazu instrumentalisiert, dass eine Gesellschaft gespalten bleibt. Und das finde ich total erschreckend, dass wir eine Vergangenheit in einer Form erzählen, dass sie mit dem Jetzt übereinstimmt. Das passiert ja eben nicht nur in Indien. Da sehen wir es halt gerade so deutlich, weil wir sehen, wie es davor erzählt wurde. Dazu muss man fairerweise sagen, dass ja auch die Congress Party die Geschichte in einer Form erzählt hat, die nur sie als die Helden des Befreiungskampfes dargestellt hat, was natürlich genauso wenig stimmt. Das heißt, der Vorwurf des Cancelns wird von allen Seiten gemacht.
Wenn wir das zurückholen zu uns, ich frage euch beide, Theresa und Ulrike, was bedeutet der Einfluss genau von eben nationalistisch ausgerichteten Parteien, also wie der AfD zum Beispiel, für das deutsche Bildungssystem? Für die sicheren Räume.
Also ich weiß jetzt, natürlich wäre es fatal, wenn die AfD irgendwie eine Mehrheitspartei würde. Das ist ja im Westen bisher nicht abzusehen. Aber in Ostdeutschland könnte das ja passieren. Da gibt es ja Länder wie Sachsen oder Thüringen, Sachsen-Anhalt, wo die AfD extrem stark ist. Und dann kann das natürlich passieren, dass da Einfluss genommen wird auf die Art, wie gerade Geschichte unterrichtet wird. Nicht? Und ich glaube, dass dann in Deutschland, das wäre jetzt, das ist jetzt nicht für alle Länder verallgemeinbar, kann man nicht verallgemeinern, aber in Deutschland wäre es dann, glaube ich, so, dass der Osten endgültig abgehängt wird. Denn ich meine, wenn man dann eine Schulpolitik betreiben würde, wo irgendwie nur das deutsche Kulturgut in Anführungsstrichen vorkommt, dann würden sich da ja keine Zuwanderer mehr niederlassen. Die würden sich ja ausgegrenzt fühlen, auch völlig zu Recht. Und dann hätte man, dann würde sich Deutschland tatsächlich neu spalten. Dann hätte man den Westen als Einwanderungsgesellschaft, die sich auch entwickelt, nicht? Und die sich auch, die ja dann auch von diesen ganzen kulturellen Einflüssen profitiert. Und auf der anderen Seite hätte man den Osten, wo jetzt etwas zugespitzt, dann nur noch Rentner leben. Und wie das eigentlich funktionieren soll, ist mir das totale Rätsel. Und dann hätte man im Osten noch so einzelne Inseln wie Erfurt, Jena, wo natürlich auch das normale Zuwanderungsleben stattfinden würde. Und der Rest würde immer seltsamer. Also das wäre dann würde geradezu zu so einer Art ostdeutschen Museum. Und wie das funktionieren soll, also mir ein Rätsel.
Ja, ja, das ist in den Kultureinrichtungen natürlich auch längst ein Problem, da wo die in den Kulturausschüssen sitzen. Theresa, dann leite ich die.
Ich habe da eigentlich gar nichts zu ergänzen, außer dass mir auffällt, dass gerade über die Bedeutung von Bildung und die Tatsache, dass Bildung eben Landessache ist und landespolitisch gemacht wird, dass wir darüber nicht reden und die großen Zugewinne, die die AfD nach wie vor in den ostdeutschen Bundesländern hat, dass es momentan eine Randdiskussion ist und uns als Gesellschaft wenig beschäftigt oder dann auch nicht eben der große Einfluss auf die Bildungs- und Kulturpolitik gesehen ist und das ein Thema ist, auf das wir als Gesellschaft auf jeden Fall mehr gucken müssen und diese Entwicklung weiterhin sehr aufmerksam verfolgen müssen und es wieder in die Debatte bringen, weil ich habe das Gefühl, jetzt gerade auch in der Entwicklung der letzten zwei Jahre und den dominierenden Krisenthemen, dass das die Relevanz oder eben auch den Einfluss der AfD sehr verdrängt hat aus dem öffentlichen Bewusstsein und dass sehr, sehr wenig stattfindet, obwohl es nach wie vor eben passiert und das ja nicht vorbei ist.
Also da muss du hast noch, schon das Mikro gehoben. Ja, Ulrike.
Ja, noch ein Satz zur AfD. Also, dass man jetzt gerade so wenig über die AfD redet, hängt ja damit zusammen, dass wir keine große Koalition mehr haben. Also wie immer man den Ampelstreit und so bewertet, der ganz große Vorteil ist, dass die CDU in der Opposition ist und damit eine starke, große Volkspartei in der Opposition ist. Und Leute, die jetzt irgendwie Opposition ausdrücken wollen, können jetzt auch zur CDU gehen und müssen nicht zur AfD gehen. Also aus ihrem subjektiven Wahrnehmung, nicht? Also aus meiner Sicht gibt es keinerlei Rechtfertigung, die AfD zu wählen, aber da landeten ja auch einige Protestwähler und die sind jetzt zum Teil wieder bei der CDU, weil das ja jetzt die Opposition ist. Und da kann man sehen, glaube ich, an dieser relativen Bedeutungslosigkeit, die die AfD im Augenblick hat, dass eine große Koalition, und zwar als Dauereinrichtung, wie das ja nach 2009 eigentlich war, dass das für Deutschland nicht gut ist.
Vielen Dank, Ulrike. Also, Mito, du hattest noch einen. Du hattest dich
ich habe jetzt
einmal,
fast nein, ein nein. schlechtes Gewissen, ja. irgendwie nochmal einen neuen Topf aufzumachen.
Neuen Topf größte, nicht mehr, weil wir am Ende AfD sind.
Also AfD-technisch. Also, ich glaube, das größte Problem was ist ja, dass die sich auf das Thema Sexualität, sexuelle Bildung irgendwie und gerade irgendwie Bildung über Diversität und so unglaublich eingeschossen haben. Das heißt, dass die Schulen irgendwie gerade Sexualaufklärung an Schulen, irgendwie Kindergärten und so weiter als wirklich als Zielscheibe haben und für ihre Interventionen und dass die da ja sehr erfolgreich sind. Also dass da ganz, ganz vieles wieder zurückgeholt werden musste, dass man über ganz viele selbstverständliche Formen von Familien nicht mehr sprechen kann, was dann aber wiederum auf das, worüber wir am Anfang geredet haben, Auswirkungen hat, dass wir irgendwie die Selbstverständlichkeit, die in Deutschland Leben, ne? Also ne, Leben mit Kindern stattfindet, nicht abbilden können.
Ja, ich glaube, die Sichtbarkeit der einzelnen Themen, die eben immer wieder in Krisenzeiten, ne, also wir haben es am Anfang gehabt, die sozialpolitischen Themen, die Bildungsthemen, das ist genau eine Essenz, die ich heute hier sehr rausziehe, dass wir sehen, dass wir uns sehr aktiv dafür einsetzen müssen, die Themen sichtbar zu machen und auch die Relevanz für zukünftige Generationen. Und deswegen frage ich euch jetzt in dieser Abschlussrunde, was sind denn eure abschließenden Gedanken nach den großen Sprüngen von einem finanziell gesicherten Zuhause und Leben in einen potenziellen Safe Space in der Schule mit angepassten also idealerweise angepassten und diskriminierungsarmen Curricula. Was hat die Sicherheit der zukünftigen Generationen jetzt nach diesem Gespräch, was ihr geführt habt, für, aus eurer Sicht mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun? Ich fange mal.
Naja, ich kann das ganz einfach sagen. Ja, genau. Also die absolut zentrale Frage wird sein, wie man die Klimakrise in den Griff bekommt. Nicht? Denn wenn wir das jetzt nicht schaffen, mit klimaneutral zu werden, dann wird das Chaos so groß, dass alle anderen Themen dagegen eigentlich verschwinden. Also damit will ich nicht sagen, dass diese anderen Themen nicht wichtig wären, nicht? Aber man sollte das mit der Klimakrise im Blick behalten.
Vielen Dank, Ulrike. Die Klimakrise, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen. Nee,
muss man ja auch nicht immer. Aber
nee, das nicht, muss man nicht als, immer, aber eigentlich
muss als ist Hintergrund
es
mitlaufen.
Ja, ja. Ja, genau. Auch für die, auch das Thema ernst nehmen von dem, was gerade die jüngeren Generationen da auf die Beine stellen. Theresa.
Die Klimakrise, die fällt ja auch genau mit dem Thema Mitbestimmung zusammen, weil was wir ja sehen, ist, dass viele Jugendliche sich ja klimapolitisch stark interessieren und einbringen, aber auf der gleichen Seite erleben, dass sie politisch noch nicht mitbestimmen können, weil sie zu jung sind oder eben auch weniger ernst genommen werden. Und ich finde, da müssen wir uns schon auch fragen, gesamtgesellschaftlich als Demokratie, was passiert da eigentlich gerade? Welches Vertrauen haben Kinder und Jugendliche auch dann in dem Moment, wo sie eben nicht mitbestimmen können? Und reicht überhaupt die Absenkung des Wahlalters auf 16? Sollte es nicht noch viel weiter gehen? Oder wie können wir andere Formen der Mitbestimmung stärken? Weil gerade jetzt in der demografischen Situation, die Deutschland hat, und ich finde, da ist wirklich so ein Punkt erreicht, da müssen wir Demokratie weiterentwickeln, weil die repräsentative Demokratie aus meiner Sicht nicht darauf eingestellt ist, dass wir so ein großes Ungleichgewicht der Altersgruppen haben und ältere Menschen, die natürlich nicht durch die Bank alle, aber ältere Menschen haben natürlich tendenziell auch andere Interessen und können jetzt immer Mehrheiten bilden. Und die Jungen sind so eine kleine Gruppe und können dann sowieso erst ab 18 wählen. Also wie kann man das austarieren, dass wir da nicht auseinanderfallen? Da brauchen wir irgendwelche guten, neuen Lösungen, damit es kein Gegeneinander wird und die Jugendlichen eben sich weiter als einbezogen und handlungsfähig empfinden.
Also auch darüber sollten wir irgendwann sprechen, über die Absenkung des Wahlalters, weil es ja auch um die Frage der Entscheidungen für diejenigen geht, die von unseren heutigen Entscheidungen betroffen sind. Mito, du hast jetzt tatsächlich das Schlusswort. Warum sollte Politik Safer Spaces befördern? Warum sollten wir uns dafür finanziell, strukturell und auch inhaltlich einsetzen? Groß, ne?
Also ich fände es ja schon super, wenn die Polizei sich damit auseinandersetzen würde, dass sie für alle Bürger in diesem Land unser Freund und Helfer wird und nicht irgendwie eine Bedrohung darstellt. Und das ist ja tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, dass gerade migrantisierte männliche Jugendliche ein absolutes Feindbild der Polizei sind, irgendwie unglaublich häufig, also unverhältnismäßig häufig verdachtsunabhängig kontrolliert werden, es unverhältnismäßig häufig zu Gewalt kommen. Das ist ja immer ein Hin und Her, aber das ist tatsächlich etwas, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir irgendwann mal, wenn wir einen Gast, eine Gästin einladen, irgendwie eine Person, ich wüsste da auch eine ganz tolle,
die einladen wird, um über Polizei zu reden. Sie macht schon das neue Thema auf. Ja, also wir haben jetzt noch zwei neue Themen mitgenommen in dieser Schlussrunde. Ganz herzlichen Dank. Ich kann jetzt nur ein Wort sagen, was ich vor allen Dingen mitnehme, also im Anblick an Betracht der Zeit, Mitbestimmung. Also was ich sehr stark mitnehme, ist aus dieser Runde, dass wir über Mitbestimmung, die aber organisiert sein muss, die auch, wo auch Standards definiert sein müssen, aber Mitbestimmung und Anerkennung von jungen Menschen als tatsächliche Stimmen für unsere politischen Prozesse. Ich danke euch ganz herzlich für eure Expertise, für die Ideen, für die Visionen, Empfehlungen. Jetzt hier in meiner ersten Runde Ihnen allen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich kann jetzt für mich sagen, der Einstand ist geschafft, er wird nachwirken, so viel kann ich auch sagen. Und ich freue mich natürlich riesig aufs nächste Mal im Juni. Aber Sie möchte ich natürlich noch ganz unbedingt einladen, bereits am 29.05. auf den Link zur feministischen Presserunde zu klicken. Da begrüßt Sie wieder meine geschätzte Kollegin Hadija Haruna Oelker. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Restmontag. Kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss zusammen.
Ja, tschüss.
Tschüss. Tschüss.